Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Mein heutiger Gast ist Dominik Panosch von WP Meister. Dominik erzählt anhand seiner eigenen Story, wie es ist, wenn man plötzlich zu viele Anfragen hat und wie man dann mit dieser Auftragslast umgehen kann, wie man dann über Outsourcing die Aufträge trotzdem weiterhin annehmen kann und auch sein eigenes Freelancing dadurch skalieren kann. Auch wenn du jetzt gerade nicht an dem Punkt bist, wo du sagst, ich habe so viele Anfragen, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit, ist es super, wenn man sich vorher schon mal überlegt, wie man in diesem Fall umgehen kann, wenn dann zu viele Anfragen da sind, dass man einen Plan hat, auch an wen man das eigentlich abgibt, wenn man es dann abgeben möchte. Und darüber reden wir in dieser Folge unter anderem, wie man sich darauf vorbereiten kann, was man strategisch da machen kann, organisatorisch. Und Dominik beschreibt hier unter anderem auch für interessante Tipps für Webentwickler, die jetzt oft mit Wartungsverträgen arbeiten, wie man da so ein passives Einkommen als Freelancer generieren kann, wenn man so Wartungsverträge oder Wartungspakete mitverkauft. Sehr spannende Folge geworden und interessant für alle Freelancerinnen und Freelancer, die gerade an diesem Punkt sind, beziehungsweise sich da langsam hin entwickeln, wo sie selber nicht mehr alle Anfragen bedienen können. Und damit herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Dominik.
Hallo Yannick, grüß dich.
Schön, dass du hier bist, Dominik. Wir sprechen heute über das ganze Thema, was mache ich eigentlich, wenn meine Anfragen als Freelancer überhand nehmen und ich gar nicht mehr so viel Zeit habe, dem noch Herr zu werden. Ist schon ein Luxusproblem zugegebenermaßen, ne? Aber tritt ja bei dem einen oder anderen so auch dir irgendwann auf?
Genau. Also das ist, finde ich, sowas, mit dem man auch durchaus rechnen kann. Also wenn man gute Arbeit macht oder wenn man, sage ich mal, als Freelancer hohe Kundenzufriedenheit hat, dass dann irgendwann auch so viele Empfehlungen daherkommen oder die Website in SEO den Durchbruch erreicht, ja, dass man sagt, okay, jetzt muss ich outsourcen, ich kann ja nicht alles machen. Genau. Ja.
Genau. Also selbst wenn man jetzt noch nicht an diesem Punkt ist und sagt, ist dann vielleicht nicht so meine Folge, wir sind jetzt in der Zukunft, wir haben sie jetzt noch nicht aufgenommen, aber ich würde mal die Prognose geben, dass es auch für euch eine sehr spannende Folge wird, weil wir einfach über Themen reden werden, die für euch spätestens, wenn es dann mal so gut läuft, relevant werden und worüber man sich auch schon präventiv mal Gedanken machen sollte vielleicht. Bevor wir das machen, würde ich sagen, geben wir kurz den Hörern von deiner Person noch ein bisschen mehr Kontext. Lass uns mal so einsteigen, dass du mir erzählst, wie du eigentlich in die Selbstständigkeit gegangen bist.
Ja, lange Geschichte. Tatsächlich seit 2016 mittlerweile selbstständig. Also anfangs Teilzeit im Studium. Also ich habe da ursprünglich einen Futtervertrieb gestartet. Okay. Ich habe Hundefutter verkauft. Genau, Hundefutter. Ich habe selber einen Hund. Und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich meine erste Website mir für dieses Hundefutter-Thema gebaut habe. Weil ich habe zwar einen Kumpel gehabt, der hat Webseiten erstellt, aber ich habe mir gedacht, ich kann nicht ständig von dem abhängig sein, ich muss das jetzt selber lernen, ich muss da mein eigenes Business auch selber vorantreiben können. So, und dann war diese Futterseite da und ich habe da Informationen für meine eigenen Kunden halt, die ich Direktakquise eigentlich gewonnen habe, noch gar nicht übers Web oder so, habe ich Informationen eben bereitgestellt und die haben dann plötzlich immer mehr Aufrufe bekommen. Also diese Blogartikel und dann habe ich auch ein Newsletter eingebaut und dann haben einige meiner Kunden dann zu mir gesagt, hey, ich habe auch eine Firma, du hast so eine coole Website, kannst du mir nicht auch so eine Website erstellen? Und ich hatte damals weder Zeit noch Lust dafür, ja. Aber wir haben dann gedacht, gut, wenn die Leute das haben wollen, probieren wir es mal aus, ob ich das für andere auch machen kann. Okay. Und so kamen dann die ersten Website-Aufträge. Ich habe meine erste Website gemacht für einen Schuhmacher hier aus Innsbruck. Mhm. Und damals für, ich glaube, 500 Euro die komplette Website gebaut. Das war wirklich also mein allererster Auftrag, wo ich nur sehen wollte, okay, funktioniert das? Ja, zahlt der mir Geld dafür, dass ich das für den mache? Ja. Und die war vom Aufbau her sehr, sehr einfach, technisch grottig. Also heutzutage würde ich sagen, ich würde das nie wieder so machen, weil einfach Sicherheitsfeatures waren nicht wirklich drin. DSGVO-konform war es schon gerade mal so, aber das war ja vor der 2018er Änderung der DSGVO. Also das war irgendwie so, ja, halt mein erstes Projekt einfach. Ja.
Quereinsteiger. Und dann kamen da immer mehr. So, ne? Das ist bei diesem ganzen Webentwickler-Ding, Frontend-Entwickler, kenne ich super viele, die einfach nie so angetreten sind und gesagt haben, ich mache jetzt eine Ausbildung als Fachinformatiker oder so, sondern die da irgendwie reingerutscht sind, weil man dann mal eine Website braucht und sich gesagt hat, oh, mache ich das einfach mal selbst.
Genau, genau, ja. Also ich hatte schon so ein bisschen einen IT-Touch damals. Mhm. Ich habe neben der Schule auch in einer Firma gearbeitet, die machen bis heute E-Learning-Kurse mit, okay. Mit eigenen, ja, wie sagt man, mit eigenen Animationen. Also so virtuelle Gebäude haben die, mhm. wo Firmen ihr eigenes Gebäude bekommen, wo sich die Mitarbeiter durchklicken können und irgendwelche okay. Security-Features kennenlernen und sowas. Ja, also habe dort Flash-Animationen programmiert damals.
Ja, ja. Das macht man heute genau. nicht mehr so also
das
viel.
War, genau, das war so immer so mein Ding, hat mich immer interessiert. Und dann haben meine Eltern gesagt, du musst Medizin studieren. Oder es wäre cool, wenn du das machst. Mhm. So, und ich habe mir gedacht, okay, ja, Medizin, ordentlicher Job, ja, passt, machen wir doch nicht Informatik. Mhm. Aber nach dem Studium dann war die Zeit gekommen.
Also du hast ein abgeschlossenes Medizinstudium?
Genau.
Nicht schlecht.
Genau, richtig, ja.
Oh, und dann nochmal gesagt, ja, nö, es war jetzt, lag es dir nicht? Also hast du gesagt, du möchtest nicht als Arzt oder Mediziner arbeiten und willst lieber in diese IT-Richtung doch gehen? Wie kam diese Erkenntnis?
Ja, das war so, du musst ja in Medizin, musst du relativ viel Praktika während des Studiums
ja.
machen.
Ja.
Und ich war dann mehrmals auf der Klinik und mir hat es dort eigentlich nie wirklich gefallen. Mhm. Also du hast wenig Zeit für die Patienten. Du hast extrem arbeitsaufwendige Tage auch, wo einfach du kommst halt zu nichts. Du kannst auch deine Ideen nicht irgendwie verwirklichen, weil du solltest im Krankenhaus, wenn möglich, halt nach Guideline arbeiten, mhm. weil sonst kommt irgendwer zu Schaden.
Ja.
So, und ich war eher so der kreative Typ und hab schon gern mit Menschen zu tun, mhm. aber jetzt, wenn ich mit diesen Menschen dann nicht über irgendwie auch eigene Ideen sprechen kann oder nichts weiterentwickeln kann, sondern stur irgendwelchen Richtlinien folgen, das war dann einfach nicht so mein Ding. Mhm. Und ich habe gewusst, ich würde nur ein halbherziger Arzt werden, mhm. aber ich wäre sicher ein total cooler, innovativer Unternehmer oder Freelancer, mhm. weil ich einfach ständig irgendwelche Ideen habe. Und das war dann so die Grundsatzentscheidung, ja, werde ich jetzt unglücklich wie viele meiner Berufskollegen mhm. und sage mit 50, ich habe Burnout und vielleicht einen Herzinfarkt schon.
Ja.
Oder ich mache jetzt was komplett anderes und steige halt um, obwohl ich schon das komplette Studium hinter mir habe.
Ja, Respekt, dass du das Studium ja. durchgezogen hast. Also ich meine, das ist ja auch nicht so was, was man mal eben irgendwie so in ein paar Semestern
ist richtig,
absolviert. Ist richtig. Ne? Das ist ja schon ist sehr, sehr umfangreich und auch anspruchsvoll. Aber das hast du gesagt, machst du trotzdem zu Ende, damit du es dann... Ne?
Genau. Ja. Ja, das war mal wichtig, dass ich zumindest irgendwas in der Hand
hast habe. Hast du noch ein Backup, falls die Sache ja. mit der IT jetzt...
Genau.
genau. Sehr gut.
Genau, ja.
Okay, mhm. du bist also dann Freelancer geworden, also da ne, so quereinsteigermäßig, die Leute kamen mhm. mit ihren Website-Anliegen dann plötzlich zu dir und du hast gesagt, oh, warum nicht, mhm. kann man ja machen.
Genau.
Und irgendwann war die Auftragslast bei dir dann so hoch, dass du gesagt hast, okay, und nu? Erzähl mal.
Ja, genau, also das war bei mir tatsächlich so, ich habe... von Anfang an schon geschaut, weil zuerst bietest du halt irgendwie alles an. Mhm. Ja, also ich habe dann nicht nur Webseiten, ja. sondern wollten die, genau, dann habe ich so Facebook-Seiten auch noch mhm. für die Leute aufgesetzt, also wo das noch relevant war, sage ich mal. Ja. Genau, ja, heute würde ich wahrscheinlich TikTok-Channels aufsetzen, mhm. keine Ahnung. Und habe dann immer schon geschaut, okay, wie kann ich einzelne dieser Aufgaben dann an qualifizierte Leute auslagern, mhm. die nur diese Sache machen, ja. weil die sind wahrscheinlich besser als ich, ja. Und mhm. Weil sie halt einfach ein höheres Volumen an der Stelle haben. Mhm. Und ich habe dann geschaut auf Fiverr, auf Upwork. Ich habe tatsächlich einen Kooperationspartner von Fiverr, mit dem arbeite ich seit 6 Jahren zusammen. Der ist wirklich cool. Ja. Ja. Wir arbeiten mittlerweile nicht mehr über Fiverr, sondern sind im persönlichen Kontakt auch und so. Aber mhm. Und habe auch einige Plattformen sonst ausprobiert. Also so VAs habe ich glaube 3 oder 4 mal mhm. aus, der eine war eh aus Amerika, der andere war aus, ob der aus Bangladesch war oder ich weiß es gerade nicht.
Virtual,
ja, aber,
Assistant,
aber diese, ne, Virtual Assistant, genau, Virtual Assistant, ja, ja genau. Und habe halt mich da immer schon so ein bisschen umgeschaut. Und als dann so der Zeitpunkt gekommen war, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr bewältigen, mhm. da habe ich dann wirklich geschaut, dass ich zuverlässige Freelancer habe, mit denen ich, wo ich Sachen weitergeben kann. Mhm. Und seit letztem Jahr ist es tatsächlich auch so, dass ich eben Mitarbeiter jetzt fix hier am Standort mhm. habe, ja, also auch mit eigenem Büro und so. Ja, genau.
Und jetzt bietet ihr, das ist jetzt im Prinzip genau andersrum, jetzt bietet ihr mhm. anderen Leuten mhm. an, dass man euch buchen kann, wenn man Kapazitätsüberschuss
genau,
hat.
Genau, ja. Also es war so meine Idee. Ich habe nämlich anfangs auch schon Sachen für Grafikagenturen gemacht, für Performance-Marketing-Agenturen, die einfach gesagt haben, ja, wir brauchen einen Freelancer, der uns Webseiten umsetzen kann. So. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich habe ja selber so lange gesucht, bis ich fähige Leute finde. Mhm. Das Problem haben sicher auch andere. Also, dass sie irgendwie auf Fiverr nicht so wirklich fündig werden. Jetzt gerade, Fiverr, klassisches Beispiel, wenn du das Thema Kommunikation hast. Mhm. In der heutigen Welt, wenn du in ChatGPT eingibst, schreib mir da einen Text, der Freelancer hat mir das auf Englisch geschrieben, schreib das auf Deutsch ordentlich für den Kunden um, das geht ja noch halbwegs. Ja. Aber wenn du jetzt wirklich auch Leute brauchst, die dann für dich Kunden vielleicht betreuen oder so, ja, dann suchst du ja ewig eigentlich, bis du da Leute findest, die sowohl das fachliche Know-how haben, als auch die sprachliche Kompetenz, die Kommunikationsfähigkeit, also finde ich jetzt. Ja. Und da habe ich mir dann gedacht, weißt du was, das funktioniert jetzt bei uns wirklich gut, wirklich flüssig. Also ich habe jetzt hier auch gerade die Christine und den Ivan da, die jetzt im Büro sitzen. Das sieht man jetzt natürlich nicht, ja, im Podcast. Aber, das sind Leute, denen vertraue ich voll, ja, und die können für mich auch eben so Sachen übernehmen, wie dass sie mal eine E-Mail an einen Kunden schreiben, mal ein Meeting mit dem machen und so weiter, ja. Und das bieten wir jetzt im Bereich Web Development an, also dass wir so das Komplettpaket einfach abwickeln, auch Kundenbetreuung zum Beispiel, wo wir sagen, wir haben die Website erstellt für die Agentur oder für den Freelancer und die brauchen aber weiterhin Betreuung, die brauchen Updates, die brauchen kleine Änderungen, die wollen nicht komplett allein gelassen werden, weil es kam schon in der Vergangenheit oft vor, dass eben wir Kundenanfragen bekommen haben, wo es dann geheißen hat, ja, oder ich damals noch allein, ja, wo es dann geheißen hat, ja, kannst du mir bitte mit meiner WordPress-Seite helfen, weil die hat zwar Agentur erstellt, aber wir wissen jetzt nicht, wie wir damit umgehen. Also wir haben keine Einschulung bekommen, wir haben keinen Vertrag mit denen mehr. Genau, also die waren dann komplett lost.
Wo dann der ursprüngliche Ersteller der Website halt abgetaucht ist so halbwegs und nicht mehr
abgetaucht ist, ja. Genau. Oder ganz richtig, ja. Oder einfach so eine große Agentur, genau. Eine große Agentur, für die das einfach kein Business war, ja. Die einfach gesagt haben...
Wartung ist nicht unser Thema,
ja,
genau. Wir machen einmal den Auftritt, aber wenn ihr dann darüber hinaus so kleine Anpassungen, ist es uns zu klein und so, ne? Ja.
Genau.
Da stellt sich ja, also wenn ich jetzt Freelancer bin und jetzt dieser Punkt kommt, wo plötzlich Anfragen reinkommen, die ich nicht mehr selber bedienen kann, dann kommt bei mir dieses große Dilemma, okay, mein Kunde ist einen gewissen Standard vielleicht von mir gewohnt und den muss ich ja meinem Kunden auch allein aus Verantwortungsgründen gegenüber halten. Für mich wäre jetzt die Schwierigkeit, wenn ich jemanden beauftrage, den ich erstmal nicht kenne, wie gewährleiste ich, dass dieser Standard gehalten wird? Wie habt ihr das gelöst bei euch? Oder wie lösen Freelancer das generell vielleicht?
Genau, also ich habe früher wirklich so die große Herausforderung gehabt, dass ich jede Seite einzeln kontrollieren musste. Also wenn du also wirklich jede Unterseite schauen, passt das mobil alles, ist das SSL-Zertifikat überhaupt durchgängig vorhanden? Es gibt ja Webseiten, da passt die Startseite, da wird HTTPS ganz normal geladen. Dann auf einer Unterseite sagt Seite nicht sicher, dann kann der Browser nicht mehr drauf zugreifen. Also so Sachen, ja, ganz banal, wo du mit einem Mix-Content-Fixer das einfach sofort in den Griff kriegst, aber das musst du wissen. Cookie-Banner-Thema, ja, dass das korrekt kalibriert ist, also dass da das richtig abgefragt wird und so. Und du hast halt so dieses, dieses Thema mit Abmahnungen und so oder mit irgendwelchen Google-Fonts, die du plötzlich nicht mehr verwenden darfst. Klassisch, letztes Jahr in Österreich, riesen Abmahnungswelle, wo du dann schauen musst, okay, habe ich da überhaupt, also finde ich da jemanden, der mir das so abdecken kann, weil Leute aus anderen Ländern kennen das Thema gar nicht. Und wenn nein, dann muss ich ja den kompletten Prozess selbst machen und dafür haben wir jetzt was entwickelt. Also wir haben jetzt auch geschaut, dass wir wirklich Iterationen haben, wo einer checkt dann die Seite am Ende nochmal durch, dass das wirklich passt. Ja. Der Erste, der die Seite in die Hand nimmt, schaut schon, dass die ganzen Stammdaten hinterlegt sind, Datenschutz, Impressum, dass alles wirklich korrekt läuft. Und das ist eigentlich so das große Problem an Qualitätsmerkmal einer Seite, dass halt irgendwo in dieser Kette dann irgendwas fehlt, wo du angreifbar bist als Website-Betreiber und natürlich als Freelancer, weil du haftest dann ja, wenn du hier eine nicht qualitativ auf dem richtigen Standard stehende Seite
auslöst. Ja, wie ist das, wenn ich jetzt den Kunden habe und dem, also erstmal wäre dein Rat, dass man dem Kunden klar kommuniziert, sicherlich, ne, dass man sagt, hier, wir haben hier Subunternehmer, die da an deinem Projekt muss man sowieso wahrscheinlich...
Genau. Hast normalerweise auch einen Vertrag, also so einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, genau.
Das wird von den Kunden in der Regel dann auch angenommen, dass das sozusagen so weitergegeben wird. Habt ihr da Erfahrung?
Ja, ist überhaupt kein Thema. Okay. Also das steht bei mir in den AGBs drinnen, das wissen die. Ich habe jetzt tatsächlich auch nur noch zwei externe, also ich baue jetzt immer mehr In-House auf, ja. Aber am Anfang war es natürlich so, dann habe ich ihnen gesagt, ja, also hier AGBs und es gibt Subunternehmer auch, ja, also das ist schon wichtig, dass du es kommunizierst, aber du bist halt endverantwortlich. Also du musst
das ist so das Ding, wenn man selber weitergibt, ne, dass man sich auf die Leute dann immer verlassen können muss. Und ich kann mir vorstellen, was du, bei euch ist es wahrscheinlich, dass du den Service gleich mitbuchst, aber was du, wenn du dich jetzt selber als Freelancer auf Einzeldienstleister verlassen würdest, auf jeden Fall immer noch brauchst, ist so ein Quality Assurance Part, der da immer noch zwischen, den du entweder selber machen musst oder den du auch nochmal quasi extern outsourcen müsstest dann und einplanen müsstest.
Ich hatte da tatsächlich, das ist eine ganz lustige Geschichte, deswegen bin ich jetzt auch 10 Jahre, mittlerweile noch 7 Jahre gebunden an meine Rechtsschutzversicherung, weil ich einmal gepanickt habe. Ja, das war so ein Kunde, der hat irgendwelche, ich weiß nicht, was da war, ob da nicht auch irgendeine Google Font Abmahnung oder irgendein Bildthema oder so war, und das war irgendwie eine Mini-Sache, ja, aber der hat da Abmahnungsschreiben gegeben, was nicht einmal tragend geworden ist, weil die haben sich dann eh einigen können und wir haben das ausgebessert und alles, das war überhaupt kein Thema. Aber ich habe da so Schiss bekommen, dass ich in Zukunft mal was falsch machen könnte. Ja. Jetzt habe ich da meine sündhaft teure Rechtsschutzversicherung, die ich jetzt in meine neue Firma noch mitnehmen habe müssen. und das ist halt sowas, das wäre vermeidbar gewesen, ja, wenn ich mich davor informiert hätte oder wenn ich einfach jemanden gehabt hätte, der das mit mir gemeinsam einrichtet.
Voll. Heißt, wenn man sich jetzt als Freelancer, lass uns mal so eine richtige Step-by-Step-Anleitung an die Hand geben, mit diesem Thema befasst, was wahrscheinlich das erste Thema ist, abklären, wie man sich organisatorisch aufstellt, also sprich AGB auf sowas anpassen, dass man eben an Subunternehmer weitergibt. Dann wahrscheinlich mit der eigenen Betriebshaftpflicht, Berufshaftpflicht, die man haben sollte als Freelancer sowieso, gerade im IT-Bereich, abklären, wie das ist, wenn man das weitergibt. Ich glaube, da gibt es sicherlich...
Genau. Wobei, also in Deutschland gibt es das, in Österreich gibt es zum Beispiel für Werbeagenturen gibt es gar kein Versicherungsprodukt dafür.
Okay.
Weil die sagen, da kann theoretisch so viel schief gehen, regelt es bitte in euren AGBs. Mhm. Also, ja.
Also mit dem Anwalt im Zweifel und mit der... Also man kann ja beides so ein bisschen... Das sind so zwei verschiedene... Also das eine ist so präventiv, das andere ist, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, dass man zumindest abgesichert ist. Aber diesen rechtlich-organisatorischen Part wahrscheinlich einmal zu klären für sich. Mhm. Dann muss man natürlich einen Dienstleister finden. Da macht ihr zum Beispiel ein Angebot. Ne, Link haben wir auch in den Shownotes zu dem, was ihr anbietet, dass man sich überlegt, wen nehme ich denn eigentlich? Welchen hole ich mir einen einzelnen Dienstleister, was wahrscheinlich erstmal schwieriger ist, weil du diese Person dann erstmal selber prüfen musst. Und klar muss man euch auch prüfen. Also man muss natürlich erstmal sehen, wie ihr arbeitet und sowas. Ja. Aber ich denke, es ist einfacher, wenn ihr das Quality Assurance Ding schon an Bord habt und dann diese Instanzen mitbringt gleich. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Ja. Also ich finde, es ist halt schon wichtig, dass du, wenn du jetzt mehr Sachen anbietest als Freelancer, sag mal, du bietest Social Media an und die Leute fragen dich dann nach Webseiten und du denkst, Webseiten wären eigentlich ganz cool anzubieten, dass du dir dann wirklich genau anschaust, mit wem du zusammenarbeitest und dass du auch, sag ich mal, angenommen, du arbeitest nicht mit uns, einfach ein Netz hast an Leuten, die du für spezifische Fragen auch befragen kannst.
Dass man einfach Leute auch in der Hinterhand hat. Am besten ist es ja wirklich, wenn man selbst noch nicht in diesem Punkt ist, wo es jetzt relevant ist, dass man sich vorher schon überlegt, wen oder welche Institution ist es denn, auf die ich dann zugreifen kann. Das heißt, wenn die Anfrage reinkommt, kann ich gelassen sagen, ich habe da Leute für folgendes Angebot. Das kann ich selber nicht mehr alleine bewerkstelligen, aber ich habe hier eine Möglichkeit. Und schalte diese Leute oder schalte mich sozusagen davor. Wie würdest du denn das machen mit diesem Vorschalten? Man will ja am Ende des Tages sicherlich da noch nur mit Plus rausgehen und man möchte da, man müsste also quasi eure Stunden, ihr arbeitet auf einem Stundensatz dann, oder?
Also das, wir sind jetzt gerade am Umstellen auf komplett auf Productized Service, also dass man gerade so Wartungsaufgaben oder auch theoretisch Produktion von Webseiten, dass man da wirklich ein Monatspackage hat, was man auch monatlich dann wieder kündigen kann. Ja, wenn man sagt einfach, man braucht Unterstützung für gewisse, sagen wir mal, Spitzen, wo man einfach mehr Kapazitäten braucht. Ja, und ja, so, also ganz allgemein finde ich, muss man sich da halt überlegen. Also wir machen das ja auch, wenn wir jetzt Anfragen für Videoschnitt oder für so Dinge bekommen, ja, dann sourcen wir das auch aus. Ja. Und ich finde halt, du kannst es auf zwei Arten machen. Entweder du sagst dem Kunden ganz klar, okay, das ist ein Subunternehmer und das ist die Firma so und so und die hat auch dann wirklich Kundenkontakt. Oder du sagst dem Kunden, okay, ich arbeite da mit einem Subunternehmer, aber die arbeitet dann, die arbeiten recht eng mit uns zusammen und lässt auch die Leute dann so ein bisschen in deinem Namen oder in deinem Sinne auftreten, so als White-Label-Prozess.
Das macht ihr auch. Also ihr lasst euch auch mit den Kunden quasi direkt verbinden.
Genau, richtig. Also das finde ich ist auch wichtig zu wissen, dass es das gibt einerseits und dass es auch gut angenommen wird von den Kunden. Weil dem Kunden ist ja am Ende nur wichtig, dass sein Ding in guten Händen ist.
Das ist richtig.
Und dass es jemanden gibt, wenn was schief läuft, der haftet oder der, den er zur Verantwortung zieht. Das ist wirklich so, ja.
Ja, Arsch aufreißen.
Genau, ja. Und das sind so die zwei Modelle, finde ich, ja. Und da muss man sich dann halt ausmachen, ja. Also wir haben mit den Jungs drüben, wir haben lustigerweise, ja, wir haben so Event- und Videoagentur, haben wir direkt neben uns im Office. Mit denen machen wir hin und wieder Sachen. Ja. Und da haben wir halt so ein Share-Deal dann, dass man halt einfach sagt, okay, nach Aufwand für den Kunden, dass man halt sich dann was sich überlegt fürs Angebot, ja. Dass man das einfach mit einkalkuliert. Oder eben man sagt, okay, ich habe jetzt eh so viele Kunden, die das Gleiche brauchen. Also angenommen, ich habe jetzt einen Kunden, der braucht ständig Reels. Ja? Dann sage ich halt, okay, ich buche die Jungs drüben monatlich und wickel das aber über mich ab und sage, lieber Kunde, ich liefere das machen die Jungs von drüben. Ich mache mit dir einen Monatspreis aus. Und die Jungs drüben, die bezahle ich. Ich regel das alles, du brauchst dich darum nicht kümmern. Und dann habe ich halt so meine Profit Margin drin.
Sprich, mit eurem Monatsdeal könnte man jetzt kalkulatorisch hingehen und sagen, das ist der Auftrag, am besten hast du natürlich einen Fixpreis, den du dem Kunden dann gleich anbietest. Das geht für mich auf. Hier muss ich noch folgende Stunden für Kommunikation mit euch. Ne? Man muss ja auch dann kommunizieren, wie das umzusetzen ist und so. Und da muss man sicherlich noch einen Puffer einberechnen. Nehmt ihr die Leute dann auch an die Hand und beratet dahingehend, wie man sowas am besten dann, also ich sag mal, dieses ganze Thema White Labeling ist ja auch eine Sache, dass vielleicht ein bisschen Beratung. Bietet ihr das auch an, dass ihr dahingehend schult?
Natürlich. Also wir schauen uns das natürlich mit dem Partner gemeinsam an. Also eine Agentur oder ein Freelancer, der mit uns arbeitet, kriegt auch seinen eigenen Kundenserver bei uns. Ja, da sind nur seine Projekte drauf. Genau, also das rentiert sich, sage ich mal, wenn du jetzt, also rentiert sich eigentlich ab 5 bis 10 Projekten pro Jahr, sagen wir, so in etwa.
Wenn man so einen Jahrestarif nehmen würde, wahrscheinlich dann, ne?
Ja, Jahrestarif, beziehungsweise wenn man so einen eigenen Server hat auch. Ja, also das, mit Wartung dabei und sowas, also das würde ich sagen, ist so der Sprung, ja. Wenn man jetzt weniger Projekte hat, kann man sich auch reden, aber ist jetzt sowas, wo ich sage, dann ist es wirklich sinnvoll, dann ist es für beide Seiten, macht es Spaß, ja. Da haben wir auch wirklich das so, dass wir eine eigene Vorlage erstellen, also wo dann zum Beispiel bei einem von unseren Kunden, das ist wichtig, dass bestimmte Plugins verwendet werden für die Seiten. Also der verwendet ein bestimmtes Cookie-Banner-Plugin, der hat gewisse Bildkompression, das will der immer in seinen Seiten drinnen haben. Und dann erstellen wir das auch direkt so, dass jede Seite, die da vom Stapel geht, sozusagen auch korrekt das Branding in der Futterzeile drinnen hat, dass der keine Troubles hat mit seinen Shutterstock-Bildern, die er dann auch eingebunden hat. Wir schauen da recht genau und weisen da auch auf alle Themen hin, die irgendwie kommen könnten. Also Bildrechte, Texte und so weiter. Also da schauen wir schon ganz genau, dass da jeder gut beraten ist und das dann auch an seine Kunden weitergeben.
Ich denke, am glücklichsten wird man, wenn man so einen Service in Anspruch nimmt, wenn man selber so diese Productized Services anbietet. Ne? Wenn man sagt, ich habe hier irgendwie für meine Endkunden das Website-Pauschalangebot, das hat folgende Sachen und das mit euch dann quasi on top euch drauf schaltet und dann weitergibt.
Ja, also das ist, wir haben ja schon mal gesprochen über das Thema passives Einkommen als Freelancer.
Da will ich
ja,
mit dir auch noch drüber sprechen, genau.
Genau, ja. Also das war für uns tatsächlich so, ich habe Anfang letzten Jahres habe ich so ein Buch gelesen, da ging es um Preisstrategien. Mhm. Und ich habe da eine Sache gelernt, und zwar, das Geld kommt tatsächlich von Bestandskunden. Ja, ja. Ja, also einmal Projekte sind immer toll, mhm, sind aber recht unsicher.
Akquise also ist für einfach viele Freelancer, sehr kosten- und zeitintensiv,
genau, ne? Genau. Und für viele Freelancer, auch für mich damals, war das Problem das, ich hatte Monate, da waren, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Euro drin. Ja. Und dann war mal wieder 3 Monate, wo es relativ so dahin geschwommen ist, das Ganze. Ja. Also das waren dann eher so 2.000, 3.000, 4.000 Euro, wo ich dann sage, okay, den guten Monat nehme ich, um das Ganze zu puffern. Ja. So. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Wartungspakete zu verkaufen. Mhm. Also wirklich zu sagen, es gibt bei mir keine Website mehr, die keine Wartung dabei hat. Also wo der Kunde komplett alleingelassen, wie im vorigen Beispiel, ja, wo der Kunde sich gar nicht auskennt, was soll er jetzt machen und so, sondern das kriegt jeder Kunde ein Jahrespaket, was der auch zur Auslieferung gleich von der Website mitbekommt. Das heißt, dann zahlt der jährlich oder monatlich. Wir haben da Preise zwischen 50 und 100 Euro pro Monat zum Beispiel, was Kunden auch sehr gut annehmen. Und ich habe mein wiederkehrendes Einkommen und der Kunde weiß, hey, die Website ist immer in Schuss, das läuft. Wenn ich Änderungen habe, rufe ich einfach an.
Ja.
So. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, weißt du was? Das Problem haben doch andere Freelancer auch. Wieso bieten wir nicht, sagen wir mal, ab 10 Seiten, 15 Seiten sowas im Bestand, wenn du jetzt schon in deinem Leben mal 15 Seiten verkauft hast, wieso bieten wir das nicht an, dass wir die Wartung machen für relativ überschaubares monatliches Budget, weil du hast ja eine gewisse No-Show-Rate. Also der Kunde kauft eigentlich ein Versicherungsprodukt.
Ja, ja.
Du bist für den da, wenn was ist.
Ja?
Und wenn nichts ist, dann ist halt nichts. Ja? Also dann kriegst du zwar monatlich deine Einnahmen, aber wenn der Kunde nichts braucht, dann musst du halt auch nichts machen. So. Das heißt, wir haben es so einberechnet, dass auf jeden Fall 50-60% von dem, was du als Freelancer einnehmen kannst, also Preisstrategien-Thema kann ich gerne mal berichten oder kann ich gerne mal dem erzählen, den es interessiert, ja, aber dass auf jeden Fall dir 50-60% überbleiben und wir halt diese Monatspauschale kriegen und das alles für dich machen, was gemacht werden muss. Wir haben da Trello-Board, wir haben so internes Task-Management und da kann der Freelancer einfach seine Tasks reinschreiben, beziehungsweise seine Kunden können auch direkt in einem Formular, was auf seiner Website läuft, das ist schon ein Tippsel, das kommt bei uns ins Trello-Board rein und wir sehen dann schon, okay, der Kunde braucht das, zack, wird von uns abgearbeitet, läuft. Ja, genau.
Bedeutet im Prinzip, es nimmt die Unsicherheit aus dem Freelancing raus, wenn du gerade in diesem, ich kenne es als Web Entwickler, der so auch viel für Endkunden gemacht hat, nicht so Agentur oder Produktteams, sondern wirklich Endkunden. Total, dass man dann immer mal wieder ja damit angeschrieben wird, dass da hier bitte mal die Telefonnummer austauschen, bitte hier mal eine Farbe ändern, bitte mal hier Öffnungszeiten. Und ganz das genau willst du eigentlich nicht, weil das ist, du setzt dich dann ran, schreibst dann da deine Mini-Rechnung für, wenn du nicht ein Wartungspaket verkauft hast. Also die Strategie wäre, gucken als Web, es ist jetzt sehr spezifisch diese Folge für Webentwickler, aber vielleicht kann man auch als Freelancer in anderen Bereichen da so ein bisschen für sich mitnehmen, dieses Mindset, dass man nicht mehr hingeht und immer nur seine Zeit verkauft, sondern schon Services daraus macht und clever, wie jetzt in dem Fall, ein Wartungspaket immer mitverkauft, wie du das gemacht hast, euch davor schaltet und dann im Prinzip kein oder ganz, ganz wenig Verwaltungsaufwand mehr damit hat. Und zwischen diese Marge, zwischen dem, was ihr dann am Ende abrechnet und was der Kunde dann, das kann man ja individuell verhandeln, für das Wartungspaket bezahlt.
Ganz genau. Also ich würde sagen, wir liefern auf jeden Fall so gute Arbeit, dass du immer 100 Euro pro Monat nehmen kannst. Ja, also das ist stellt der Kunde auch gar nicht in Frage.
Was zahlt der Kunde bei euch dann?
Also wir haben, wenn du es monatlich, ich muss die Preisliste nur mal anschauen, aber irgendwo zwischen 500 und 600 zahlst du und kannst aber locker 15 Kunden in dem Tarif drin
Sprich,
haben.
Sprich, man nimmt sozusagen also eine entsprechende Größe ab und dann lohnt sich das. Ne? Also ich kann jetzt nicht auf einen Kunden sozusagen gehen, dann würde sich das nicht lohnen, wenn man...
Das wird sich definitiv nicht lohnen, ja, aber ich sag, also ich sag, wenn du jetzt 100 Euro pro Kunde pro Monat nimmst, lohnt sich's auch schon ab 5, 6 Kunden, ja. Ja. Hängt so ein bisschen von dir ab, wie gut du das auch dann rüberbringst.
Natürlich. Aber das ist sehr, sehr spannend. Also es ist eine schöne Strategie, finde ich, ein schöner, weil Freelancing ist immer nur bedingt free, weil man sich natürlich sehr davon abhängig macht, dass Kunden Rechnungen pünktlich zahlen, dass Aufträge reinkommen. Ja. Dass man darf eigentlich nie krank werden, man darf nie ausfallen und so. Ja. Und diese sowas, fixes Einkommen durch solche Sachen, bringt eben eine gewisse Planbarkeit, ein festes Einkommen rein und macht einen finanziell sehr unabhängig, finde ich. Das ist das Schöne
ganz dann genau, ganz genau. Ein bisschen wie Dropshipping, nur halt im Freelance-Bereich.
Im Prinzip kann man es vergleichen, stimmt. Ja, es war auch so noch nie Thema, deswegen fand ich es auch echt, als wir im Vorgespräch neulich drüber gesprochen haben, so eine Sache, wo ich sage, okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal das nochmal hervorheben. Jetzt ganz unabhängig von eurem Service ist es einfach eine generell eine sehr, sehr smarte Idee. Und würde da auf jeden Fall jeden, der da so in diesem Website-Bereich unterwegs ist, mal empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Wenn man jetzt mit euch arbeiten möchte, wie wäre da so der beste Weg? Kann man mit dir oder so einen unverbindlichen Termin einfach machen?
Genau, genau. Also das geht immer. Ja, am besten connecten auf LinkedIn und kurze Message durchschicken ja, oder auch gerne E-Mail schreiben. Also ich glaube, Kontaktdaten kannst du verlinken.
Ja.
Und dann kriegt ihr von mir einen Tidycare-Link, mein Lieblingsterminbuchungstool. Genau. Und da kann man sich dann was aussuchen. Ja, 15 Minuten Erstgespräch, schaut man sich einfach mal an, ob die Zusammenarbeit in Frage kommt. Ja. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich auch mit Leuten arbeite, die selbst einen Qualitätsanspruch haben und auch die keinen Mist verkaufen, sagen wir so. Ja. Also das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, dass meine Partner auch Leute sind, mit denen ich gerne arbeite. Und das schaue ich mir im Erstgespräch schon immer ganz gut an. Und wenn die Chemie nicht stimmt, ja, dann stimmt es halt nicht.
Nee, das hast du nachher auch zu viel. Wenn man sich da nicht einig ist, dann gibt es zu viel Kleinscheiß, der das dann wieder unlukrativ für beide Seiten macht. Ne? Weil man dann ständig irgendwie, hier sind Ansprüche, die nicht vereinbart waren, da sind falsche Erwartungen, das kann ich mir vorstellen.
Genau.
Birgt ja potenziell auch Risiken, wenn man da nicht auf einer Wellenlänge ist.
Das ist richtig, ja.
Genau. Ja, genau. Aber finde ich eine sehr, sehr gute Sache und habe das auch alles in den Shownotes verlinkt, wenn man sich damit näher, ne? Ihr heißt WP Meister, ne? Das ist euer Brand und die Agentur.
Ja. Für WordPress Meister, ja. Im Logo sind so die Berge von Tirol, also sind aus Innsbruck,
genau. Seht ihr jetzt nicht im Podcast, aber könnt ihr sehen, wenn ihr auf der Website klickt. Vielleicht auch als Anreiz nochmal, ist in den Shownotes verlinkt. Dominik, ich bedanke mich, dass du hier warst, also ausführlich zu diesem Thema erzählt hast. Und vielleicht nochmal, wo findet man dich, wenn man jetzt einfach nur dich kontaktieren möchte? LinkedIn wahrscheinlich.
LinkedIn bin ich am aktivsten eigentlich. Facebook habe ich früher mal versucht, ein bisschen besser zu sein im Antworten, aber ich habe jetzt gerade von einem Geschäftspartner, der mir auf Facebook Messenger geschrieben hat, habe ich gesehen, okay, ich habe vor 6 Wochen zum letzten Mal reingeschaut und der war schon ganz verzweifelt, weil er meine Handynummer nicht mehr gehabt hat oder so. Also ja, lieber LinkedIn.
Rutscht mir bei Facebook auch regelmäßig durch. Ich finde es grauenhaft, den Messenger.
Ja.
Alright, dann vielen Dank dir und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann sehr gerne in unserer Facebook-Gruppe Freelancer-Kooperation und Austausch.
Yes.
Ist jetzt auch nicht mehr so die aktuellste, das aktuellste Medium, sage ich mal, aber Slack ist tatsächlich, wird nicht so angenommen wie Facebook, also solange das noch das Tool der Wahl ist sozusagen bei vielen, werden wir es noch anbieten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.